Das ist Herrnstein letztes Jahr. Ja, da hat es schöne Stimmungen. Also da weiß man nicht, wo ist das Wasser, oben oder unten. Also das, und was passiert da alles im Umfeld des Wassers? Und damit möchte ich Sie jetzt ein bisschen, dass ich habe auch mit verschiedenen Firmen zu tun, hauptsächlich mit Firmen, die mit Ernährung und Flüssigkeiten zu tun haben, so im Allgemeinen, und das geht immer wieder in die Forschung und in die Entwicklung. Also das ist vielleicht noch unwidersprochen. Ich zeige euch ein bisschen Daten, wie das so mit dem Outcome bei der Niere ist. Wir können aus dem Nutrition Day Projekt, ich habe ja das gestern schon angesprochen, gestern war Nutrition Day, und aus 13.000 Patienten, und zwar ist auf der Y-Achse die Mortalität aufgetragen, und je mehr es orange wird, umso länger sind die Patienten zu dem Zeitpunkt der Erfassung, ist ja Querschnittsuntersuchung, bereits auf der Intensivstation gelegen. Und da sind vier Modalitäten, kann man da ankreuzen. Man kann sagen, okay, es ist Hämodiafiltration, Hämodialyse oder Hämofiltration. Vielleicht nehme ich zuerst die Hämofiltration. Die Hämofiltration hat die höchste Mortalität bei denen, die schon am Tag 0 und 1 hämofiltriert werden. Und dann, wenn Patienten, die schon 5, 6 Tage oder eine Woche da liegen, noch immer Hämofiltration haben, also das ist quasi, da sind die anderen wegselektioniert, weil die sind ja schon entlassen, dann ist auch die Mortalität so in der Größenordnung von etwa 50 bis 55%. Also es sind die Patienten, die schon ganz früh, so ich sage jetzt einmal, das Crush-Phänomen zum Beispiel ist, ja, da ist ein hohes Kalium schon ganz früh und man weiß nicht ganz, wie man tut. Die Dialysepatienten haben ein anderes Profil. Möglicherweise wird Dialyse bei chronischen nierenkranken Patienten eher angewendet, die sozusagen, okay, da wird ihre Erhaltungstherapie irgendwie fortgesetzt. Also die haben generell eine deutlich niedrigere Mortalität, und ich würde sagen, die Hämodiafiltration ist in etwa ähnlich mit dem Muster, das man bei der Hämofiltration sieht. Die keine dieser Nierenersatztherapien haben, also das sind der andere Teil der Patienten, also ich glaube, es sind ungefähr 12% querschnittsmäßig weltweit haben an einem gewissen Tag, wenn man schaut, sind auf Nierenersatztherapie. Uns erstaunt das, weil bei uns sind es, würde ich sagen, rund 50% so an vielen Tagen. Also wir selektionieren noch stärker die Patienten, aber man sieht grundsätzlich, je länger man zum Zeitpunkt der Datenerfassung auf der Intensivstation liegt, umso schlechter ist die Prognose. Was heißt also, wenn da sind die Besseren schon wegselektioniert, und die übrig bleiben, haben es natürlich nicht so gut wie die schon entlassen wurden. Und man muss den Effekt des Nierenversagens, das ersetzt wird, natürlich als Differenz zwischen dem und dem sehen. Ja, weil das ist, man muss ja den additiven Risiko sein, und das absolute Risiko muss man vor dem Hintergrund. Also ich würde sagen, wenn man das so abschätzt, es ist ungefähr eine Verdoppelung des Risikos, wenn man nämlich den Zeitfaktor auch mitnimmt, ja, und sagt, okay, man evaluiert bei jedem Zeitpunkt wieder die Nierenfunktion. Das ist nicht ganz neu, dass man das so anschauen kann, aber man ist immer zufrieden in einer großen weltweiten beobachtenden Studie, wenn man so Dinge findet in der Größenordnung, wie es so in der Welt normalerweise reportiert wird, weil dann kann man sagen, okay, es sind wirklich Intensivpatienten. Für die noch nie davon gehört haben, diese Kohorte hat eine Mortalität um Tag 60 von 25%. Ja, also es ist schon, es sind interessanterweise sind nur die Hälfte beatmet von der Kohorte. Trotzdem ist die Mortalität so hoch. Das ist aus dem ASTI-Netzwerk, das ist also schon 15 Jahre her. Und wenn man das so nimmt, da sind die Mortalitäten je nach Entität zwischen Abdominalkirurgie und ich sage jetzt einmal Transplantkirurgie, sind die Mortalitäten der Nierenersatztherapie immer deutlich höher. Aber man könnte auch hier sagen, dass es in etwa einer Verdoppelung bis Verdreifachung des Risikos entspricht. Also eigentlich muss man, ich würde sagen, das ist immer ein bisschen anders herausgekommen, weil es wird immer gesagt, okay, wenn ich Nierenersatztherapie habe, habe ich ungefähr 60-prozentige Mortalität, aber man muss sagen, ich habe eine Verdoppelung der Grundmortalität des Intensivpatienten. Das ist, glaube ich, vielleicht ein, das trifft das Phänomen ein bisschen besser. Ich hoffe, ich habe Ihnen das. Und man sieht ja auch da, dass in den Altersgruppen das sozusagen, das ist ja so eine relative Änderung. Auch da sieht man, dass es ungefähr, ja, wenn man da sagt, dass das ungefähr immer eine Verdoppelung ausmacht. Ja, es ist, glaube ich, in den Kontext etwas anders gesetzt als das absolute 60%. Ich bin dann neugierig, was unsere nephrologischen Kollegen dazu sagen. Aber damit wir jetzt über das Verlieren und Nicht-Verlieren gehen, müssen wir ein bisschen abstimmen. Und ich möchte mit Ihnen abstimmen über zwei Dinge. Und zwar beginne mit dem oberen. Es ist also eine normale große Frau, ja, die ist 1,75 Meter groß, hat 60 Kilogramm, hat im Blut ein Phosphat von 1,5, wird ernährt mit einer enteralen Ernährung von 1500 Kilokalorien. Das passt so in etwa zu den 25 Kilokalorien bei den 60 Kilogramm und da drinnen sind 45 Millimol Phosphat. Diese Frau hat keinen Hahn und hat eine Nierenersatztherapie. Jetzt geht es darum, braucht diese Frau Phosphat oder braucht die nicht Phosphat? Wer ist dafür? Die hat 45 Millimol, kriegt sie, im Blut ist 1,5, es ist alles gut unter der Nierenersatztherapie. Wer für, also die Auswahl ist keine Zufuhr. Oder die Zufuhr 0,5 Millimol pro Kilogramm und Tag, das ist so in etwa das, was in den Ernährungsrecommendations steht. Oder es ist mehr, 1 Millimol pro Kilogramm und Tag. Also wer ist für A? Okay, eine Stimme ist für A. Wer ist für B? Okay, das ist so, und dann schauen wir mal, wie es C ausschaut. Ja, also es ist, ich glaube, es gibt eine kleine Mehrheit für B, aber es ist auch ziemlich stark C repräsentiert. Ja, also das wären dann in diesem Fall, man würde zwischen 30 und 60 Millimol Phosphat zusätzlich zuführen. Ja, man muss ja immer die Ernährung auch, das Futter auch ein bisschen mit berücksichtigen. Gut, wir werden dann schauen, ich werde versuchen, Ihnen das an einem Filter zu zeigen und was das so an einem Filter da passiert und dann können wir schauen, ob das gestimmt hat, ja, so vom Prinzip her. Dann, also die Ernährungsmenschen, die zählen ja immer, also das, was man an Eiweiß verliert und vielleicht geben sollte, könnte, wird anhand des Stickstoffverlustes gemessen, den man aus dem Bohnen, der bei dieser Patientin jetzt 20 Milligramm pro Deziliter hat, also die ist eh ganz ordentlich filtriert, sagen wir mal so. Und jetzt ist die Frage, bei diesem Verlust, bei diesem Harnstoffspiegel im Blut, wie viel muss ich der jetzt, ist dann der wirkliche Verlust über die Niere, verliert die über den sozusagen den Nierenersatzverfahren 5 Gramm, 10 Gramm, oder 16 Gramm. Ja, also nur um es für Sie leichter zu machen, wenn man das mal 6,25 multipliziert, wäre das der Eiweißbedarf. Also wenn das so die Recommendations wären für jemand, der ganz normal ist, dann hat man 0,8 Gramm pro Kilogramm, dann wird sie 50 Gramm, also ungefähr, was weiß ich, 8 Gramm Stickstoff wäre dann sozusagen ein balancierter Verlust, wenn es mehr ist, manche sagen 1,5 Gramm pro Kilogramm soll man geben, okay, dann kommt man ungefähr auf 100 dividiert durch 6, dann wären wir 16, wären wir bei dem. Also wer stimmt ab, der Harnstoffverlust ist über die Niere 5 Gramm? Was ist das für Dosis bei der CRP? Ja, sag mal, das ist so eine Standardeinstellung mit 2 Liter Dialysefluss. Ja, das ist so was oft an den Maschinen so im Standard eingestellt ist. Ja. Ob das gut ist, stelle ich jetzt hin. Ich könnte auch sagen, es ist 1750. Also ich habe dann wirklich, ich hätte auch konkrete Beispiele, wie das ist. Also so. Es ist natürlich auch dosisabhängig, du darfst nicht alles verraten von vorne. Ich muss ja auch ein bisschen was erzählen können. Also wer würde für 5 Gramm stimmen? Wer stimmt für 10? Ah, das ist eine große Mehrheit. Wer stimmt für 16? Okay, auch ein paar. Ja, also es ist ungefähr, also jetzt schauen wir mal, wie das ausschaut. Also, dass der Katabolismus ein Faktor bei der Acute Kidney Injury ist, ich glaube, darüber besteht kein Zweifel, dass das auch ein Motor ist. Es fördert das akute Nierenversagen, Anorexie und es ist inflammatorisch. Also das ist sicher, und da führt es am Ende auch noch über die Azidose, die ja letztlich, das habe ich gestern erzählt, dass Azidose hemmt, also stimuliert AMPK, und dann fährt der Körper alles, was anabol ist, eigentlich hinunter, weil er sozusagen auf eine niedrigere aktive Körpermasse sich reguliert, und dann kann man da Protein-Energie-Mangelernährung setzen. Da haben sich natürlich Leute gedacht, man könnte etwas Tolles tun, und man gibt jetzt einfach für die Niere 100 Aminosäuren, man füttert sie stark. Ja, die Äußerung, die zu dem Paper steht, das war ganz was Tolles, weil man hat das, also durch die Gabe von 100 Gramm Aminosäuren zusätzlich, das ist diese Spalte, ist die Supplementspalte, konnte die Harnmenge um 300 Milliliter erhöht werden. Das ist also super tausendfach signifikant. Und die haben auch ein bisschen mehr Volumen bekommen, weil das muss in irgendeiner Flasche infundiert werden. Was mir dann schon ein bisschen Sorgen war, also die haben das toll gefunden, dass da mehr Harn gemacht wird. Wenn man dann aber die Zeile anschaut, wie viele da Nierenersatztherapie haben, dann ist es zwar nicht signifikant, aber es ist in der Gruppe mit Standard-Care, die nicht die Amine, ist es nur 5,5%, in den anderen 10,5%. Jetzt muss ich sagen, ist das super toll. Ich mache etwas mit viel Aminosäuren, wo ich zwar mehr Harn habe, aber dann doppelt so viele Nierenersatztherapie haben. Also zumindest vom Trend her würde ich sagen, das sollte man einmal genauer anschauen, ob das bei einer größeren Gruppe sich dann auch noch so in dieselbe Richtung geht. Also ich würde sagen, so Harn machen kann man natürlich, weil man kann, es ist ja so, wenn man mehr Eiweiß isst, kriegt man auch höhere GFR. Also das ist ja eigentlich etwas, was die Physiologie ist. Und wenig Eiweiß essende Vegetarier, die haben dann auch noch ein bisschen weniger GFR. Also es hängt ja ab, wie man jetzt vom Essen her ist. Und es war noch dazu nicht besonders gut für die Oxygenierung. Das, was ich schon interessant finde, da sind Aminosäurenspiegel gemessen worden, wo man dann zwischen 1 Gramm und 2,5 Gramm Aminosäuren pro Kilo zugeführt hat. Interessanterweise nur in der höchsten Dosis hat man überhaupt dann eine reale Erhöhung des Aminosäurenprofils erreichen können. Wo die zusätzlich zugeführten Aminosäuren hingegangen sind, weiß man gar nicht so richtig. Aber auf jeden Fall viel geben scheint nicht einmal auf den Spiegeln so ein Effekt zu sein. Das heißt, es wird wahrscheinlich irgendwo verbraten. Ja, ich sage jetzt einmal, wahrscheinlich wird es einfach verbrannt. Der Arthur van Zanten hat gezeigt, da gibt es noch irgendwie sozusagen bei Nierenersatztherapie gibt es da noch zusätzliche Energie, die gegeben wird. Zu dem komme ich dann noch. Ich habe auch gefunden, dass bei Kindern, da haben die angeschaut, welche Aminosäurenprofile gibt es bei dem Verlust. Das ist nicht ganz dazu passend zu dem, wie es im Blut eigentlich ist. Ja, also da ist nicht alle Aminosäuren gehen ganz gleich heraus. Das hat ein bisschen, glaube ich, mit ihrer elektrischen Ladung und dem, was an der Membran passiert. Aber so grosso modo, es ist da ganz viel Glutamin drinnen einmal. Das ist die am meisten zirkulierende Aminosäuren, und das müsste auch noch, das Alanin müsste dann auch noch dabei sein. Also die sind hoch, das sind die auch im Blut häufig sind. Also im Prinzip, es geht schon mit der Konzentration mit. So, jetzt gehen wir mal auf das Technische. Und dann gibt es Nierenersatzlösungen, und die interessanterweise sind die unterschiedlich bezüglich dem, was man dem Patienten schenkt oder wegnimmt. Und jetzt nehmen wir als erstes Glucose, das ist die eine Firma und die andere Firma, und dann sieht man mal, es gibt, also im Allgemeinen ist 1 Gramm pro Liter Glucose drinnen, aber es gibt auch 0 Gramm Glucoseersatzlösungen, mit denen man auch dialysieren kann, es auch dialysiert wird. Das hat natürlich irgendwie Konsequenzen. Ja, weil also 1 Gramm pro Liter, das ist 100 Milligramm pro Deziliter, nur um das sozusagen in den Richter, das wäre so in etwa die physiologische Größe. Wenn Sie 0 zuführen und wird sozusagen jetzt 2 Liter rausfahren, und der Blutspiegel 150 Milligramm pro Deziliter ist, dann habe ich pro Stunde 3 Gramm Glucose, die ich verliere. Macht auf 24 Stunden 72 Gramm Glucose, die hinausgehen. Das ist bei Verwendung von diesem Fuxilium zum Beispiel. Ja? Also es ist schon interessant, dass das funktioniert, und das hat sich auch eingebürgert, aber die einen haben was drin, die anderen haben gar nichts drin. Ja? Das hat mich zumindest, und dann wenn man bei den anderen metabolischen Substanzen schaut, dann gibt es also das Laktat, das in manchen Beuteln drin, das ist vielfach verlassen worden, zugunsten, dass da Bicarbonat drinnen ist, wenn man das jetzt irgendwie zusammenbringt. Und dann, also da gibt es auch wieder da unten Laktat und dann gibt es als Citrat, als Antikoagulanz und das ist bei den beiden Verfahren, wird am Ende zwar im Blut eine relativ ähnliche Konzentration erreicht, aber es wird einmal in einer verdünnten Lösung und einmal in einer konzentrierten Lösung zugeführt. Das sind die zwei Gegenpole, würde ich sagen, der Maschinen. Jetzt, ich mache Ihnen so ein ganz einfaches Bild und mit dem werde ich versuchen, Ihnen zu erklären, wie ich das halt verstanden habe und nachher lassen wir uns von den Nephrologen erklären, ob das wirklich wahr ist. Also wenn man das als den Hämofilter sieht und einen Blutfluss von 100 Milliliter pro Minute hat, das macht also pro Stunde 6 Liter pro Stunde, fließt einmal in den Filter hinein. Ich habe jetzt einmal, damit es einfach ist, habe ich mir gedacht, wir nehmen einfach einen Hämatokrit von 33, kann ich sagen, der Plasmafluss ist dann 4 Liter, der in diese hineingeht. Weil das, was ich dann an dünner Flüssigkeit wie Citrat oder Prädilution noch dazugebe, das ist, kann ich Citrat brauche, wenn ich jetzt Citratdialyse mache, die Prädilution nicht unbedingt, dann verdünne ich das primär ins Plasma hinein und nicht in die Erythrozyten. Also ich muss immer in das rechnen. Wenn ich dann da mit dem Dialysat mit 1000 Milliliter hinfahre und 1000 Milliliter Prädilution habe, dann muss ich damit um 200 Milliliter pro Stunde Citrat zuführen. Und dann haben Sie vorher gehört, dass man 100 Milliliter, 114 Milliliter, glaube ich, hast du gezeigt, Flüssigkeit pro Stunde zuführt. Also die muss ich dann auch noch wegziehen. Ich habe das eigentlich relativ gut geschätzt mit 100. Das heißt, ich muss am Ende des Filters 2,3 Liter rausziehen, damit die 1000, die 200 und die 100, die von der Therapie kommen. Irgendwie, dann hätte ich ausgeglichene Bilanz am Ende der Story. Soweit ist es, glaube ich, so in etwa eine Balance, wo man dieses Ding so anschauen kann. Also das, was einmal für mich dann so ist, die Dialyse auf der Intensivtherapie ist nicht nur eine reine Dialyse, sondern da ist immer auch, da wird da hinten wird mehr gepumpt als da vorne und es entsteht ein negativer Druck. Das heißt, es gibt da die Elemente der Filtration müssen da auch irgendwie, weil es da gibt Solvent Drag und all diese Dinge, passieren dann natürlich auch. Jetzt habe ich mir dann gedacht, ja, was geht eigentlich raus aus diesem Filter? Kann ich das irgendwie ausrechnen? Weil mir, also ich habe mir gedacht, ja, es gibt schon Sewing Coefficient, mit dem arbeiten die Nephrologen, haben mir gedacht, wenn ich wissen will, wie viel Stickstoff verloren wird, zum Beispiel, dann muss ich mal wissen, wie viel ist der Stickstoff da in der Arterie und wie viel ist er da bei dem, was herausnimmt. Bei mir war nicht ganz klar, wie effizient ist das Gegenstromprinzip. Ist da genau das gleiche wie das Plasma, also gibt es da, gibt's da einen Ausgleich oder ist es noch verdünnt, weil da kommt gar nichts. Und dann hat mir der Kollege Grabner geholfen und wir haben also Labor gemacht. Und dann sehen Sie hier, der Harnstoff ist 21,7 in der Arterie, also so wie die Patientin die vorgeschlagen hat, und es ist 19,7 in dem Dialysat. Das ist genau das, was man erwartet, wenn man da diese Dilution durch die Prädilution plus das Citrat nimmt, aber da nimmt die Gesamtkonzentration ungefähr um 20% ab. Also das ist, das, interessanterweise ist es für das Kreatinin nicht ganz so, weil das Kreatinin, das ist mehr vermindert. Ja? Also da ist im Dialysat im Allgemeinen weniger, warum das so ist, weiß ich nicht, das habe ich mehrfach beobachtet, aber für Stickstoff ist das gut und dann schauen wir noch Phosphat an, weil mit dem wollen wir uns beschäftigen, 1,38 in der Arterie, 1,29 in der, also man hat das Gefühl, dass in diesem Gegenstromverfahren ein perfekter Ausgleich am Ende der Kapillare existiert, für Bun und für Phosphat. Also mit dem können wir jetzt einmal, glaube ich, arbeiten, das könnt ihr ein paar so Zettel herzeigen und dann kann man jetzt rechnen. Das ist nur, um Ihnen zu zeigen, wie das andere Verfahren ist, da ist das Citrat mit der Prädilution zusammengemischt. Also das funktioniert immer mit Prädilution, die Prismaflex. Da kommt am Ende dann, wenn man da, und ich habe da einfach eine Einstellung, die ich gefunden habe, wenn ich auf eine Intensivstation gehe, da kommt dann statt 2,3 Liter für dieselbe Einstellung 3,3 3 Liter Effluent heraus. Das ist dann die Frage, ist dann der Verlust ein ganz ein anderer? So, und jetzt schauen wir mal fürs Phosphat. Also da geht es mit 1,5 zum Beispiel hinein. Und da gehen die 2,5 Liter hinaus, die wir für die Flüssigkeitsbilanz brauchen. Und man multipliziert mit der gemessenen Konzentration, dann sind 85 Millimol werden verloren. Also die, die vorher für B gestimmt haben, die haben eigentlich gewonnen, was den Verlust betrifft. Und wenn man jetzt die Ernährung nimmt, dann muss man ungefähr 50 Millimol in 24 Stunden ersetzen, dass man im Gleichgewicht bleibt, wenn man dort bleiben will. Ja, also das ist einmal, schauen wir, wenn man ein anderes Verfahren nimmt und wenn man da Prädilution dazu macht, dann wird das, was da rausfließt, wird ein bisschen, das Volumen nimmt um einen Liter zu, aber weil ich es mehr verdünne, verliere ich nur statt 85, 97 Millimol. Also es nimmt einmal mit dem Fluss, und das Blöde ist, dass die Maschinen zeigen einem diesen Fluss nie an. Sie zeigen einem den Dialysatfluss, sie zeigen einem die Prädilution, aber sie zeigen einem an, wie man die Reduktion, also wie man pro Stunde, was man noch zusätzlich rausnimmt, aber die Gesamtmenge dessen, was wegfließt, muss man sich zusammenrechnen, weil das steht nicht am Display. Aber das ist die Maßgabe, wie viel Phosphat zum Beispiel, aber das könnten auch andere, nicht im Substituat befindliche Dinge sein. Das, was schon interessant ist, dass über die Zeit der Verlust von Phosphat, Magnesium, Calcium, Zink, Folsäure, Vitamin B12 und Harnstoff und Kreatinin quasi sich nicht ändert über die 3 Tage. Das ist einmal beruhigend, das heißt, man kann das berechnen, das ist für diese Moleküle scheint die Eigenschaften ziemlich konstant zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage, weil wir haben die zweite Frage war, was ist mit dem Stickstoffverlust? Weil jetzt müssen wir ja irgendwie, wenn man jetzt dran denkt, dass vielleicht die schlecht erhöhte Mortalität des Nierenversagens auch, weil wir dann mit der Maschinerie noch Sachen herausziehen, die man nicht herausziehen soll, dann sehen Sie da wieder das Gegenstromprinzip aufgemalt, dann kann man mit dem Boon einfach rechnen und dann habe ich eine mittlere Aminosäurenkonzentration angenommen, weil man verliert Stickstoff in 2 Arten in der Kapillare, man verliert es als Boon. Das ist Teil des Abbauprodukts. Man verliert es aber auch als Substrat, weil es auch Aminosäuren werden ja auch verloren. Was der Mensch normal im Lulu nicht verliert. Ja, da bleiben die Aminosäuren drinnen. Weil dafür ist die Niere klug genug, dass sie die zurückholt. Dann sieht man da 2 Komponenten. Man kann da wieder mit dieser Multiplikation und mit dem perfekten Ausgleich 12 Gramm Stickstoff werden verloren als Abfall und 3 Gramm Stickstoff werden verloren als Aminosäuren. Das ist nicht ganz unbedeutsam, weil zusammen macht es schon aus, bei der relativ niedrigen Boom, dann verliert man 15 Gramm Stickstoff, mal sehen, also man muss dann doch so gegen 100 Gramm Aminosäuren geben, um in diesem Setting eine Balance herzustellen. Ja, weil man verliert Nutritives und man verliert also einmal scheinbar das als Abbauprodukt. Das wäre dann die beiden Komponenten, die man hat. Es ist natürlich die Frage, wie ist das? Das ist praktisch ähnlich, wenn Sie da Prädilution dazu machen. Ja, es macht keinen großen Unterschied aus. Also wenn sonst durch diesen vermehrten, also Prädilution zusätzlich macht, eine kleine Erhöhung ist mini. Jetzt habe ich mir aber überlegt, wie ist denn das eigentlich, wenn ich anfange und der Boon ist beim Start 60 und nach 24 Stunden ist der Boon 40, weil ich fange jetzt an Ihren Ersatztherapie und es geht nach unten und ich mache dieselbe Multiplikation, dann ist an diesem Tag in 24 Stunden werden 31 Gramm als Harnstoff verloren, Harnstoff, Stickstoff, und 3,2 Gramm als Aminosäure. Bei den Aminosäuren ändert sich nichts, aber beim Harnstoff gehe ja jetzt aus einem großen Distribution-Volume. Es wird auch aus dem Pool vermindert. Das heißt, wenn ich jetzt weitergehe, ist das jetzt das, was ich ersetzen soll? Weil wenn ich das jetzt wieder auf Aminosäuren transformieren würde, mal 6, dann würde ich kommen auf 200 Gramm Aminosäuren, also 3 Gramm pro Kilogramm Aminosäuren. Ich glaube, das ist einmal schon, das wäre relativ rassig. Und ich habe Ihnen ja gezeigt, wenn man dann auf 0,2 unten ist, bin ich wieder, also muss ich dann schauen, ob er, zuerst muss der Boom, glaube ich, in Steady State kommen, bevor ich aus dem Boom, der da rausrinnt, mir überlegen kann, wie viel ich dann eigentlich zuführen kann. Das heißt, ich muss die Verteilung des Boons im Körper auch noch mit berücksichtigen. Das heißt, die zwei Stickstoffverluste, die über die künstliche Niere, muss man ein bisschen getrennt betrachten. Das eine ist Maschinenverlust von einem Nährstoff und das andere, da kann ich erst was sagen, wenn ich im Steady State bin. Wenn ich dann in einer kontinuierlichen Nierenersatztherapie auf 20 Boom bin, dann kann ich, wenn sich das nicht mehr ändert, kann ich daraus ausrechnen, wie viel ich wahrscheinlich Ernährung für eine Balance geben müsste. Ich mache dann einen Vorschlag, wie man die Therapie vielleicht doch vernünftig machen kann. Dann ist noch die Frage, ich habe jetzt schon gesagt, das mit dem Zucker verlieren haben wir schon gehabt, also etwa 70 Gramm sind möglich bei der Prismaflex und nichts oder nur die Differenz zwischen den 100 und dem, wie es im Blut ist. Die wird natürlich auch verloren beim anderen. Wenn ich den Blutzucker auf 50 habe, verliere ich 0,5 Gramm, mal sagen wir wieder die 3 Liter, sind 1,5 Gramm, sind nur 30 Gramm am Tag, sage ich, okay, es sind 120 Kalorien, vergessen wir mal. Das Zitrat hat ungefähr 60% des Kaloriengehalts bei gleichem Molekulargewicht, grosso modo vom Zucker. Ja, wie viel geht denn da hinein? Also das ist ja dann auch, wie viel führe ich zu an Energie noch über die ganze Maschinerie? Also man führt in diesen 200 Milliliter pro Stunde, ist eine reale Einstellung bei der Maschine, da führt man 8 Gramm pro Stunde zu, da kann man sich dann die Konzentration ausrechnen, da gehen da 4,8 Gramm ins Dialysat und dann mache ich die Differenz und der Rest geht in den Menschen. Das ist, also ich mache ungefähr in 24 Stunden, führe ich dann ungefähr 70 Gramm Zitrat zu, mal ungefähr 3 Kalorien, so sage ich jetzt einmal 200 gut Kalorien ist Zufuhr übers Zitrat. Also ich kann entweder Zucker stellen, ich kann Zitrat, führe ich auf jeden Fall zu. Um das geht es nicht herum, es ist ein bisschen unterschiedlich, wenn ich Prädilution mache, wird das ein bisschen weniger und es geht ein bisschen mehr ins Dialysat. Ja gut, also jetzt kann ich messen, wie viel, kann ich das auch irgendwie aussagen. Ich finde, das Ausrechnen ist vielleicht ganz zielführend für die Zitratzufuhr, weil die vorgeschlagene Messung über die Strong Iron Differenz, da kann man nämlich die Unmeasured Anions nehmen und dann könnte man die Zitratkonzentration im Blut, das in den Patienten geht, also wenn man Postfilter das misst, das hat zwar eine schöne Korrelation, aber man muss dann schon ein bisschen, also man braucht Bicarbonat, Albumin, Phosphat, man muss ein bisschen multiplizieren und dann das ausrechnen. Es ist möglich, das hat eine tschechische Gruppe vorgeschlagen, sie können sich das tun. Ich glaube, dass das am Modell ausrechnen gar nicht ganz unvernünftig ist. Man kommt auf Größenordnungen ganz gut. Das hat auch die Audemans van Straten hat das nachgewiesen, die hat glaube ich auch nicht gemessen, sondern nur gerechnet. Die rechnet aus, dass man zwischen 750 und 1500 Kalorien zuführt, wenn man das Laktat noch dazu nehme. Jetzt wenn man sich das ein bisschen vorstellt, das ist die Maschinerie und man führt praktisch nur als Kohlenhydrate schon 1500 Kalorien für der ursprünglich genannten Person mit 60 Kilogramm, hätte man eine Vollernährung mit Kohlenhydrate. Man hat keinen Platz mehr für das Fett, was man in der Sepsis als Nährstoff braucht. Man hat keinen Platz mehr für die Aminosäuren. Also das ist, glaube ich, eine Berechnung, weil andere Leute haben was anderes berechnet. Der hat zum Beispiel, ja, da ist mit der Prismaflex, ja, da sehe ich, da 512 Kilokalorien ausgerechnet, nur aus Glukosegewinn und Zitrat. Ja, das dürfte eher die realistische Größenordnung sein, wenn man nicht Laktat drinnen hat. Also die hohen Werte sind meistens, wenn auch Laktat in irgendeiner der Ersatzlösungen drinnen ist. Ja, da möchte ich Sie noch auf einen Punkt, den habe ich gestern kurz angesprochen, wenn ich einen neuen, ungewohnten Nährstoff zuführe wie Zitrat, dann steigt unmittelbar die Glucose an, weil die Glucose steht dann als Substrat am Zitrat das Citrat wird dort hineingezwungen quasi und die Glucose bleibt stehen. Drum steigt mit einem Einsatz der Citratdialyse der Blutzuckerspiegel an. Das hat nichts mit Diabetes zu tun, das hat zu tun mit dem, dass ich in den Krebszyklus, dass ich da was anderes hineinzwinge als Substrat. Und das ist schon ganz nennenswert. Im Kalorienverbrauch sieht man nicht wahnsinnig viel. Was dafür spricht, dass der Körper nimmt dann nicht, weil er Substrat da ist, macht er mehr ATP. Er macht das ATP, das er braucht, und die anderen Nährstoffe stehen dort an. Das heißt, man wird fett. Ja, weil mit dem überschüssigen Energie kann man nur Fett machen. Insofern ist es wahrscheinlich schon zu berücksichtigen, und das hängt, je nachdem, welche Maschinerie man da, wie man das Setup macht und welche Lösungen, da haben Leute sehr exotische Lösungen, die haben dann mit allem Möglichen, das kann in alle Richtungen gehen. Das heißt, man kann nicht sagen, man gewinnt so viel oder man verliert so viel, man muss das mit einem gewissen Setup. Und wenn man dann sehr viel mehr dialysiert, also wenn man High-Volume-Hemofiltration macht, dann müssten Sie das, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, einfach mal 2 multiplizieren, so grosso modo, ja, in allen Verlusten. Ich habe Ihnen da noch etwas gebracht, da wurde gemessen der Verlust über die Zeit für eine ganze Reihe von Vitaminen. Ja, also da sieht man zum Beispiel, was ich Ihnen vorher gezeigt habe, der Urea-Verlust nimmt über 3 Tage ab. Das ist einfach, weil ich den Pool verkleinere mit der Dialyse oder Hemofiltration, also das aus dem Körper entferne. Es nimmt auch das Phosphat, wenn der Phosphatspiegel von 1,5 auf 1 hinuntergeht, dann nehme ich pro Zeiteinheit, filtriere dann einfach weniger weg. Das ist eigentlich normal. Interessant ist, dass Vitamin A kumuliert, während Folsäure wird weniger. Alle die da weniger werden, sind die eliminiert wurden und wo der Bedarf wahrscheinlich höher ist, weil die über die Substanz hinausgehen. Und jetzt komme ich schon zu meiner Konklusion. Also man kann, glaube ich, relativ simpel, wenn man sich das einmal aufzeichnet, ausrechnen, was man an Elektrolyten, Stickstoff, Aminosäuren, schwierig, weil man kann nirgends Aminosäuren in der Routine bestimmen, den Spiegel, darum kann man nur einen mittleren Spiegel von etwa 400 Milligramm pro Liter annehmen, das ist ja so eine mittlere Annahme. Die Verluste hängen extrem ab von der Konzentration im Blut und vom Effluentfluss. Das ist praktisch das, was es determiniert. Ja, wie viel am Ende vom Filter hinunterrinnt in den Sack. Man muss rechnen, dass es da zusätzliche Substrate, die sich in den Stoffwechsel hineinzwängen, das ist sowohl Citrat, Glucose, es ist Laktat, es ist auch Acetat, wenn man Acetatdialyse machen müsste, das ist überhaupt ganz was Komisches, weil dann steigt der Acetatspiegel auf das 20-fache der Norm an. Ja, also Acetat ist überhaupt keine benigne Substanz. Das soll beim Wiederkäuer ja gut funktionieren, weil die haben hohes Acetat, der Mensch hat das eigentlich nicht, weil er kein Wiederkäuer ist. Und dann wird so etwa 10 bis 15 Gramm Aminosäuren, ja, das sind diese etwa 3 Gramm Stickstoff, werden verloren über den Filter. Ja, vielleicht eher gegen 20 Gramm. Und mein Vorschlag ist jetzt, dass man einerseits Ernährung macht, und Ernährung ist Ernährung. Und dass man für den Filterverlust einfach einen Ersatz mit IV-Aminosäure macht, damit man das konzeptionell trennt. Dann ist nämlich, wenn man einen Dialysestopp macht, dann braucht man nur diese Aminosäureninfusion auch mitstoppen. Das heißt, man kann das synchronisieren und muss nicht dauernd an der Ernährung herumtun, weil die Ernährung ist sowieso schon ein bisschen komisch bei diesen Patienten. Die ist zu kohlehydratorientiert, wahrscheinlich durch das, was man zuführt, über das Niveau, was normal ist. Und die Vitamine, die wasserlöslich sind, werden in etwa doppelt so viel oder dreimal so viel eliminiert. Da muss man auch höhere Dosis. Das heißt, wie mein Vorschlag auf unserer Station war, einfach eine Flasche 250 Milliliter 10%ige Aminosäuren läuft in 24 Stunden plus noch einmal eine zweifache Dosis von wasserlöslichen Vitaminen. Und das läuft immer, solange die HF läuft. Und wenn sie nicht läuft, dann stoppt man das wieder. Damit hat man das Verlust Zugabe zusammengebracht. Und mit diesem letzten Bild möchte ich mich für eure Aufmerksamkeit bedanken, und ich hoffe, dass ich Kommentare zu meiner Erhellung von den Nephrologen bekommen werde. Dankeschön.